Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Und wir haben wieder eine Menge zu erzählen hier, zu präsentieren. Am 1. November ist es schon wieder fast vorbei mit dem Jahr. Ganz viele Geschichten, die wir euch hier heute erzählen können. Viele Geschichten, wo Leute irgendwie kein Geld bekommen haben für ihre kreative Arbeit. Crunchyroll hat wieder Mist gebaut. Und wir haben natürlich wieder die Monatsvorschau für den Rest des Novembers. Der hat ja noch nach diesem ersten Tag hier 29 andere. Kommen wir mal zu den Nachrichten erstmal aus Deutschland. Lizenznews sind eigentlich alles internationale Lizenznews, aber das heißt, ihr könnt diese Sachen auch jetzt in Deutschland schauen oder beziehungsweise demnächst. Einmal hätten wir da Mist, zumindest nicht Mist seitens Crunchyroll, und zwar Girls Band Cry gibt's jetzt auch endlich demnächst in Deutschland zu sehen. Am 6. November gibt's die Serie mit allen ihren 13 Episoden auf Crunchyroll im internationalen Raum.
Ja, einwandfrei. Das ist zumindest ein Kritikerliebling, auch wenn ich ja noch nicht reingekommen bin in die Serie.
Ich fand sie zumindest auch recht gut. Bin erstaunt wirklich, dass es so lange gedauert hat, aber da ist es dann jetzt am 6. November. Und wenn wir schon bei Crunchyroll sind, dann wird noch vor Ende diesen Jahres, haben sie vor, über 40 Anime auf YouTube Premium-Kanäle zu bringen, in sowohl den USA, Frankreich, UK, Deutschland und Österreich. Ich meine Australien, nicht Österreich. Wegen dem Englischen. Darunter sollen dann so Anime sein wie Dragon Ball Daima, One Piece, Blue Lock, Shangri-La Frontier, ReZero. Das heißt, man kann als Subscriber von dem entsprechenden Service, also wenn man jetzt Crunchyroll-Abonnent ist und dann YouTube-Premium-Abonnent gleichzeitig, kann man das dann wohl irgendwie verbinden, dass man das über YouTube gucken kann.
Okay.
Oder es ist so wie bei Amazon Prime, wo man den Channel einzeln abonniert, nochmal extra über YouTube. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher. Aber über Amazon Prime hat Crunchyroll ja auch schon ihren Channel.
Ich bin außen vor, was YouTube Premium angeht. Ich bekomme das immer mit, dass wenn ich nach Trailern suche, dass man Filme auf YouTube mieten kann, kaufen kann, etc.
Ja,
aber ich habe das noch nie gemacht.
Aber das hat auch nichts mit Premium zu tun. Also YouTube Premium ist ja, dass man werbefreie Videos gucken kann und dass man auf YouTube Music Zugriff hat.
Ach so, da sind die Filme gar nicht mit drin.
Nee.
Nicht wie bei Primetime, also
nein,
bei Amazon.
Nein. Die Filme gibt's auf YouTube alle nur zum Mieten und zum Kaufen.
Okay.
Ja, oder halt irgendwie dann einzelne Channels, I guess, zum Kaufen. Also, ich habe da ehrlich gesagt auch noch keine Erfahrung mit irgendwelchen einzelnen Channels zum Abonnieren. Das gibt's, glaube ich, auch noch nicht allzu lange auf YouTube. Aber ja, so, ne, wenn man halt lieber all seine Sachen irgendwie kombiniert auf YouTube haben möchte, dann ist das, I guess, die Art und Weise, wie man dann auch Crunchyroll so schauen kann. Und dann noch auf Netflix läuft in diesem November am 22. die OVA zu My Happy Marriage. Die OVA kam Anfang des Jahres in Japan raus und spielt zwischen der ersten und zweiten Staffel. Die zweite Staffel kommt ja Anfang nächsten Jahres. Und da wird jetzt diese OVA am 22. November noch erscheinen. Good Couple Day heißt die Episode. Das ist der Tag, an dem es erscheint, der 22. Okay, so wird er genannt in Japan. Und die Episode heißt The Shape of My Happiness.
Okay, ja. Die Zeiten sind vorbei, dass die OVAs bei irgendwelchen Besonderausgaben von den DVDs oder sonst was dabei lagen. Jetzt kann man das auch auf den Streamingdiensten immer regelmäßig bekommen, ne?
Ja, wobei ja die OVA speziell war in Japan halt gebundelt mit dem achten Volume von den Light Novels. Ursprünglich halt, was halt im März gewesen ist. Und ja, jetzt wird sie halt dann ein halbes Jahr später auch auf Netflix zu sehen sein.
Nicht schlecht.
Gut, kommen wir zu neuen Anime-Ankündigungen. Ist gar nicht so viel. Also diesmal haben sie sich sehr kurz gehalten in Japan. Aber wir haben einmal Wiesbo. Ist eine VTuber-Sparte von der VTuber-Firma Virtual Entertainment. Und also ist speziell mit, wo es um speziell E-Sports geht. Also das sind E-Sportler, die VTuber. Und da ist jetzt ein Anime zu angekündigt worden, der Ende nächsten Jahres in Japan erscheinen soll, beziehungsweise die erste Hälfte soll Ende nächsten Jahres in Japan erscheinen. Das werden nämlich insgesamt 12 Episoden sein, die im Kino ausgestrahlt werden. Und die erste Hälfte, die ersten 6 Episoden, sollen halt irgendwann Ende nächsten Jahres ausgestrahlt werden. Es gibt auch schon bereits einen Teaser, wo zumindest so ein paar Szenen zu sehen sind, die halt immer schwenken von dem, von den Keyframes zu dann den, der fertigen Animation. Und gemacht wird der Anime bei dem Studio Pine Jam, Regie geführt von Hiroki Hirano, der auch die zweite Staffel von Mushoku Tensei Regie geführt hat. Das heißt eigentlich auch gute Leute, die da dran sitzen. Ein Regisseur, der einen sehr visuell schönen Anime gemacht hat, und Pine Jam, die ja eigentlich immer auch schöne Anime machen. Und was man in diesem Trailer sieht, sieht auch eigentlich auch schon recht schön aus.
Mhm. Ja, es sieht fein aus. Es ist besonders schön gezeigt, wie sie von den Skizzen und von den Designs zur Animation kommen, haben sich Mühe gemacht, das zu animieren. Natürlich ist es nicht unbedingt realistisch, es ist halt in Szene gesetzt, aber es ist trotzdem schön anzugucken. Und E-Sports-Anime gibt's nicht so viele. Das ist schon mal nett. Das ist eine alte Nische, die ihre besten Tage hinter sich hat, mit einer neuen Nische, die gerade sehr heiß ist, verbunden. Tja, hilft bestimmt, oder? Also ich kann es mir vorstellen.
Mal sehen, ne? Fans können den Anime jetzt auch im Prinzip finanzieren bei dem Wiesbo, das Wiesbo-Ding, und können als Studio-Members irgendwie die Kampagne finanzieren auf deren Webseite für 33.000 Yen, also ungefähr 200 Euro. Und der Anime wird dann aufgenommen in 2 verschiedenen Versionen. Einmal, wo die Wiesbo-Mitglieder, die VTuber selbst, sich synchronisieren, und eine Version, die dann im Kino, das ist die, die dann im Kino gezeigt wird mit professionellen SynchronsprecherInnen. Und die Wiesbo-Version, wo sie sich selbst synchronisieren, wird dann nur den Studio-Members gegeben, die den Anime mitfinanziert haben. Man wird dann auch in den Credits halt aufgelistet und bekommt dann noch Behind-the-Scenes-Kram auch irgendwie, also Dialogskripte und sowas und Designs und all so ein Kram bekommt man dann, wie halt bei einer Kickstarter-Kampagne eben.
Ja, es ist ein bisschen schade, dass das aufgeteilt wird und für die Präservierung und für die Fans zum Sammeln dann halt ein bisschen problematisch sein könnte, weil man mehr Geld ausgeben musste, aber ja, okay, also mich juckt es nicht so sehr. Ich denke mal, dass beide synchron in Ordnung sein werden.
Ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Ahnung von denen, von Wiesbo und Virtual Entertainment, habe ich jetzt vorher noch nicht gehört. Von daher kann ich da halt auch nichts zu sagen.
Die Fans werden sich freuen.
Ja, ja. Dann gibt's jetzt noch kurzfristig angekündigt was Neues zu Halloween. Am 31. Oktober gibt's eine zweite Staffel zu Kurumis Pretty Journey. Und zwar Hachameka Multiverse Dashatsu. Dashutsu. Und ja, Kurumi, auch eines der mitbeliebteren Maskottchen von Sanrio, die passend mit ihrem Halloween-Outfit natürlich dann einen neuen Anime halt eben zu Halloween bekommt, der exklusiv auf YouTube zu sehen sein wird, auf dem Sanrio-YouTube-Kanal, beziehungsweise der englische Sanrio-YouTube-Kanal heißt Hello Kitty and Friends. und wird auch direkt eine englische Simultan-Dub bekommen. Also okay. Es wird auch direkt dann mit englischer Synchronisation zur Verfügung stehen am Release-Tag.
Ja, das ist mehr als bei anderen, die ab und zu mal auch englische Untertitel vergessen, ne?
Ja, hier kriegen wir direkt eine Synchronisation dazu. Finde ich eigentlich eine schöne Sache. Ja, für die Fans von Kolomio oder so, bestimmt toll. Ich stecke da in der Sanrio-Welt halt auch nicht drin. Abseits von der Gretzoko ist das nicht meins.
Ja, aber es ist halt so, ne? Japan und Anime geht nicht ohne seine Maskottchen.
Ja. Dann haben wir noch einen neuen Light-Anime, die uns ja jetzt hier schon seit Mitte letzten Jahres begleiten.
Das ist mindestens und der dritte, oder? Oder vierte?
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Wir hatten Lockdown Zone, was jetzt sogar eine zweite Staffel bekommt. Wir hatten das mit der dicken Protagonistin.
War das ein Light-Anime?
Wo es explizit darum geht, dass sie dick ist? Ja, das war ein Light-Anime.
Das mit der Elfe da?
Nein, nicht mit den dicken Elfen. Oder dick in Anführungszeichen. Sondern Maroi Kanoto Tosane Nakarashi.
Ah, ja. Ich erinnere mich. Wow.
Und dann hatten wir noch Moriarty's Perfect Crime. Also ist das jetzt der vierte.
Okay. Jetzt doch ein Trend.
Ja, und der soll 2025 kommen, heißt, also basiert auf einem Webtoon namens With Vengeance, Sincerely, Your Broken Saintess. Und da geht es um eine Heilige, die die Kraft der Heilung besitzt. Allerdings hat ihre Kraft den Nachteil, dass wenn sie jemanden heilen möchte, sie deren Schmerz auf sich selbst übertragen muss.
Oh.
Und deswegen wird sie von anderen gemobbt und gilt als die gefallene Heilige, weil die irgendwie, weiß ich nicht, dann ihre Superkraft doof finden oder so, keine Ahnung. Und eigentlich hat sie eine Freundin, die ihr immer den Rücken deckt. Allerdings lernt sie dann, nachdem sie den einen Kommandanten der Heiligen Armee gerettet hat, kurz vorm Tod die Wunden auf sich selbst übertragen hat und damit selbst kurz vorm Tod stand, ist diese Ariane ihr in den Rücken gefallen und hat das Heilen, den Credit dafür selbst übernommen. Dann kommt halt plötzlich der zweite Kronprinz zu unserer Protagonistin und sagt, wollen wir beide nicht gemeinsam böse sein und dich rächen?
Okay, es ist kein Otome-Isekai. Es hat aber so, so ein bisschen Ähnlichkeiten.
Ja, ich meine, wir hatten jetzt halt viel von diesen Hofdramen, die halt alle sonst irgendwie Otome sind und so. Und hier ist es tatsächlich mal kein Isekai, wie es sich anhört, sondern sie ist einfach mal so am Hofe. So ganz normal, ohne vorher reinkarniert worden zu sein.
Ja. Also der Trailer sagt einem noch nicht so viel, aber sie haben schöne Bildchen schon ausgesucht. Es ist halt dieses Live-2D-artige Animationsstilzeugs, ne?
Ja, so sieht's aus. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob auch so der Anime aussieht, weil ich habe auch nach wie vor keinen von denen gesehen.
Ja.
Müsste ich mal tun. So dieses Lockdown-Zone scheint ja nicht ganz uninteressant zu sein, wenn es irgendwo eine zweite Staffel bekommt.
Das ansonsten erinnert mich ein bisschen an diese Animationen aus diesen Gacha-Games. Ne?
Ja. Das soll auf jeden Fall dann 2025 kommen. Und dann hatten wir entweder was letzte oder vorletzte Woche, wo angekündigt wo angekündigt wurde, dass es Neues geben wird zu Steins Gate. Und jetzt hat's Mages auch schon enthüllt. Und zwar Steins Gate Reboot. Soll 2025 rauskommen. Huke ist wieder mit an Bord, der originale Charakterdesigner, und designt die Charaktere neu. Das Ganze, ja, ist eine neue Visual Novel, die halt ein Reboot sein soll vom Original. Also mit neuer Grafik, jetzt mit Live-2D-Figuren und neuen Story-Elementen. Jetzt ist halt wirklich, wo ich mich frage, ist es jetzt halt nochmal ein Remake vom Original, so wie Steins Gate Elite schon gewesen ist? Oder ist es tatsächlich ein Reboot? Hat es tatsächlich einen cleveren Twist oder sowas, der mit diesem Reboot-Element spielt, was man ja in Steinscape durch die Zeitreise-Elemente ja eigentlich irgendwie mit einbauen könnte? Aber wenn ich mir diese Hoffnung mache, mache ich mir dann zu viel Hoffnung?
Du, ich habe auch keine Ahnung, diese Wörter wie Remake oder Reboot oder Remaster, die sollten ja eigentlich was bedeuten, aber manchmal benutzen sie sie einfach nur für Werbezwecke. Ne? Und es kann gut sein, dass sie eine Alternativvariante basteln.
Das wäre halt interessant.
Ne?
Ja. Das wäre halt interessant, wenn sie da wirklich einen Twist oder so dann irgendwie mit drin hätten, wie es dann anscheinend ja auch, soweit ich das mitgekriegt habe, der Nier Automata Anime gemacht hat. Ja, bleibt halt abzuwarten. Den einen Trailer, den es noch bisher dafür gab, der hat jetzt auch noch nicht wirklich was von diesem Spiel gezeigt. Also es war halt auch nur so halt Text, so, ne? Nur das Spiel kommt halt nächstes Jahr.
Ja, ja, ja.
Müssen wir also noch abwarten. 2025 soll es aber dann halt irgendwann rauskommen. Das heißt, wir müssen höchstens 14 Monate warten.
Mhm, maximal.
Ja, wenn es nicht verschoben wird.
Hey.
So, dann haben wir ein paar Updates noch. Es gab ja schon letztes Jahr, hat Chad Stahelski schon mal darüber gesprochen, dass er Interesse hat an einem John Wick Anime. Und die Pläne verfestigen sich anscheinend auch gerade aktuell. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter hat er gemeint, dass der aktuell geplante Anime ein Prequel sein wird, in dem John Wicks letzter regulärer Auftrag gezeigt wird.
Also der Auftrag, der sozusagen ihm erlaubt hat, auszusteigen.
Genau.
Bin ich blöd? Die Berserker. Anime-Fassung, die Berserker von Keanu Reeves, das Comicbuch. Ist die schon rausgekommen? Nein.
Nein, die ist auch immer noch nicht draußen, nee.
Ich hoffe, dass die Keanu Reeves Anime- oder Animationsumsetzungen nicht irgendwie in der Produktionshölle schmoren. Das wäre unschön, weil ich hätte schon ein bisschen Bock auf den Unsinn.
Hätte ich auch, definitiv. Also, würde ich dann halt auch gerne sehen, ne, wie das umgesetzt wird, wer das umsetzt. So Berserker wird ja bei Production IG gemacht. Jed Stahelski selbst, der arbeitet ja jetzt auch gerade mit Shinichiro Watanabe an Lazarus. Also, ich könnte es mir schon vorstellen, der ist ja schon auch irgendwo ein Nerd, Jed Stahelski.
Ja, ja.
Dass da was Cooles bei rumkommt. Aber ja, müssen wir wahrscheinlich auch noch immer ein bisschen warten, bis da was kommt. Ich meine jetzt, ne, Lord of the Rings haben wir jetzt auch ewig gewartet, von der Ankündigung bis zum ersten richtigen Trailer.
Mm, ja.
Dann, wir haben einen neuen Trailer für I'm a Behemoth, an S-Ranked Monster, but mistaken for a cat. I left as an elf girl's pet.
I am a Behemoth.
I'm a Behemoth, ja. Also da, wo es halt darum geht, dass ein großes Monster jetzt im Körper einer Katze schlummert und umgeben ist von einem Haufen hübschen Damen mit großen Brüsten. Und mit diesem neuen Trailer wird uns zumindest verraten, dass die Serie im Januar dann starten soll. Der Manga läuft ja auch bei uns, bei irgendeinem Verlag, ich weiß gar nicht, bei welchem, in Deutschland. Der neue Trailer zeigt halt, ne, dass da halt einiges an Fanservice so mit drin sein wird.
Ja, aber du, ganz ehrlich, die Katze mit dem Helm, mit den Aussparungen für die Ohren und dem Lederrüstung, die ein bisschen Fell drauf hat, das sieht schon abgedreht aus. Also ich verzeihe den dämlichen Fanservice, ich muss trotzdem reingucken.
Das ist halt, das ist es halt so. Auf der einen Seite kriegst du eine putzige Katze, auf der anderen Seite weiß ich nicht unbedingt, ob ich diesen wirklich, also es sieht im Trailer halt wirklich super plump auch aus, einfach dieser Fanservice.
Ja, sie haben noch nicht mal Bikini-Panzerung, sie laufen nur im Bikini rum.
Also, aber dann im Januar kriegt man das dann halt zu sehen, ne? Dann haben wir auch noch einen ersten Trailer für Toys, Produktion für den chinesischen Markt in Zusammenarbeit mit Tencent, und zwar Lun Lun the Flower Child, ein Remake zu ihrem 1979 Anime. Und wie gesagt, da haben wir jetzt einen einminütigen Trailer zu bekommen, wo wir einen ersten Blick darauf bekommen, wie das aussehen wird. Und es sieht okay aus. Was mich am meisten daran erstaunt so ein bisschen ist, das wird ja auch bei dem chinesischen Studio umgesetzt mit Mabuya Anime Studio, die in Shanghai ansässig sind und auch halt schon so ein paar Anime gemacht haben. Mir fällt jetzt keiner dabei bei Namen ein, aber die machen das auf jeden Fall schon länger. Und was man bei diesen chinesischen Animationen ja eher immer sieht, ist, dass die aus so einem Mix arbeiten, aus so traditioneller 2D-Animation und diesem Zeug wie amerikanische Animationen, amerikanische Cartoons zum größten Teil gemacht werden mit diesem, die Charakterdesigns werden dann gezeichnet und dann werden die so gemorpht und alles sowas.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ist nicht immer so. Es gibt auch viele traditionelle, aber ich sehe halt auch, wie du sagst, viel Computer immer wieder genutzt bei den chinesischen Animationsfilmen, um an der Animation rumzubasteln. Das sehe ich jetzt hier auch nicht wirklich drin.
Genau, ja. Hier sieht halt alles aus wie ein traditioneller Anime eigentlich.
Ja. Und ein traditioneller Magical Girl Anime. Ja,
auf jeden Fall, ja.
Es schreit regelrecht Magical Girl, das ganze Design und alles auch, ne?
Ja, genau. Also es ist ein Magical Girl Anime irgendwie, wo es halt nur die Protagonistin darum geht, dass das alles irgendwie halt pflanzen-themed ist, so. Blumen-themed. Ja. Und dann, wir haben ja auch beim letzten Mal darüber gesprochen, dass das Gundam Franchise bis 2029 zum 50-jährigen Jubiläum jedes Jahr ein großes Projekt bekommen soll. Und jetzt in einem neuen Interview hat sich Ogata, der General Manager bei Bandai Namco Filmworks für das Gundam Department, nochmal gemeldet und noch ein paar mehr weitere Sachen dazu verraten. Unter anderem, dass bis 2029 auch noch weitere neue AU-Anime in Arbeit sind, also Alternative Universe Gundam-Anime, halt, ne, sowas wie Gundam Witch, was wir zuletzt hatten als letzten AU-Anime, die halt einfach in einem anderen, die nicht im Originaluniversum spielen.
Ja, ja. Das heißt natürlich nicht, dass das Alternativuniversum immer dasselbe ist. Das heißt, das sind öfters mal andere.
Genau. Ja. Das sind eigentlich sind das immer andere, also so alleinstehende Anime oft für sich.
Ich muss mal nachgucken, ob es zwei unterschiedliche Gundam-Anime gab, die im selben Alternativuniversum sind. Ich glaube, da war irgendwas, aber es ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall, es ist Alternativ-Story, Alternativ-Universum.
Genau. In der Regel haben die nichts mit dem Original-Timeline zu tun. Aber er hat auch betont, dass sie seit Herbst auch aktiv mehr daran arbeiten, wieder mehr Anime zu machen, die in der Universal Century Timeline, also in der Original Timeline, spielen. Ja.
Okay. Ja.
Dann hat er auch noch gemeint, dass Hathaway immer noch in Produktion ist, der zweite Film. Ja. Dauert halt.
Oh.
Und das auch kam noch die Frage, ob es jetzt in Zukunft mehr 3D Gundam Anime geben wird. Halt in Bezug auf Requiem for Vengeance, wo er dann halt meinte, dass sie das halt gemacht haben, um ja im Prinzip Unreal Engine 5 auszutesten und dafür die ja, Fähigkeiten, die eine Unreal Engine mit sich bringt, einmal in Gundam auszuprobieren und betont aber am Ende, dass sie vor allem halt bei dem 2D-3D-Stil-Mix bleiben werden, den Gundam halt aktuell hat.
Okay, also ja, ich glaube auch nicht, dass sie da voll auf Handgezeichnetes wieder schwingen wollen, weil man erwartet ja ein Qualitätsniveau von Gundam und ich weiß nicht, ob die sich das antun wollen, das Animieren von Mecha. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute da drum sind, die das noch freiwillig machen würden, den Unsinn. Ich sag das, aber es ist ja nicht immer so, dass die Qualität auf demselben Niveau ist. Es gibt ja auch einige Gundam-Sachen, die sehen nicht gut aus, selbst in modernen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, was Tomino davon halten würde. Keine Ahnung.
Aber dem ist das bestimmt mittlerweile alles egal. Ich habe dazu jetzt eigentlich auch nicht viel zu sagen. Ich meine, es ist nett auf jeden Fall, dass wir dann wahrscheinlich bis 2029 noch mindestens ein, zwei weitere Alternative Universe Gundams zu bekommen werden. Weil, wir im Prinzip längere Zeit vor Gundam Witch keinen hatten, ne? Der letzte vor Gundam Witch war Unblooded Orphans. Das heißt, da hatten wir eine sehr lange Pause eigentlich, was Alternate Universe Gundams angeht. Ansonsten freue ich mich halt nach wie vor auf Hathaway Part 2 und darf dann wahrscheinlich nochmal 3-4 Jahre oder 5 warten auf Part 3.
Das war unschön. Will ich nicht. Mach doch das endlich fertig. Aber ich habe kurz nachgeguckt. Ja, jede einzelnes Universum, das aufgemacht war für Gundam, ist in sich selber geblieben.
Ja, ja.
Das Einzige, was ein kleines bisschen Verbindung hat, sind die, die sowas wie potenzielle Prequels oder Nachfolger zum Universal Century sind.
Ja, sowas wie Turning Gundam.
Ja, oder da war noch eins, ich glaube, war es RGE oder so?
Age, ja. Ja, Age ist auch ein Sequel, was Jahre später spielt.
Naja, na egal.
Dann haben wir halt noch einiges abseits vom Rest. Wir haben, wie gesagt, einige Geschichten, wo es darum geht, dass Leute nicht bezahlt werden. Unter anderem hat sich der Manga-Zeichner zu der Manga-Adaption von Otherworldly Izakaya Nobu geäußert. Das hat er auch schon, ich glaube, 2 Anime-Staffeln bekommen. Oder war das, was nur eine bekommen hat? Es gibt ja 2 dieser Isekais. Was auch immer. Ich glaube, das war das, was bei Sunrise gemacht wurde, mit nur einer Staffel. Auf jeden Fall, der Mangaka, das 19. Volume, also Sammelband von der Manga-Adaption steht bevor. Und der Mangaka meinte jetzt via Twitter, dass es keine Bonus-Features geben wird oder so, die es in Japan in der Regel nochmal mit den Sammelbändern gibt. Irgendwelche Sammeleien oder sowas. Und vielleicht wird es nicht mal ein richtiges Coverart haben.
Oh, okay.
Denn, ja, er wird dafür halt nicht bezahlen und lässt das so nicht weiter mit sich machen. In Japan ist es ja in der Industrie, also es ist ein industrieweites Problem. Wir hatten darüber auch schon mal vor Ewigkeiten hier gesprochen, dass die Mangaka schlicht und ergreifend nicht dafür bezahlt werden, irgendwelche Boni zu den Sammelbänden zuzuzeichnen und die Coverarts zu zeichnen oder auch für Magazine oder so, wenn da mal der Manga auf der Frontseite sein soll, beziehungsweise auf dem Cover, dass sie halt überhaupt nicht dafür kompensiert werden, diese Extraarbeit zu machen. Und ja, jetzt meint er halt, das lässt er länger nicht mit sich machen. Es ist anscheinend auch so gewesen, dass Kadokawa ihn dafür eigentlich auch ihn jetzt Bezahlung versprochen hatte und die nicht bekommen hat. Und das ist halt, ja, scheiße. In dem gleichen Atemzug hat er sich dann halt auf Twitter noch viele Statements, die auch von anderen Mangaka zu der Situation gemacht worden sind, also generell zu dieser Situation, dass man für Extraarbeit nicht bezahlt wird, wie von George Morikawa, dem Mangaka von Hajime no Ippo, oder Sumita Owara, der Mangaka von Keep Your Hands Off Aizouken, der Nitohei die ganze Zeit dabei, im Prinzip zu retweeten und sich dazu noch zu äußern. Und aktuell ist Morikawa anscheinend irgendwie dabei, so eine Art Vermittler zu spielen, also der Hajime no Ippo Mangaka, und zu versuchen, die Situation zu entschärfen. Aber ich kann das natürlich verstehen, vor allem wenn in dem Fall, wie es ja anscheinend so ist, vorher tatsächlich Bezahlung versprochen worden ist für die Extraarbeit und man die dann halt nicht bekommt, das wird dann halt ein bisschen piss ist.
Er hat sich nicht aus heiterem Himmel entschieden, jetzt gegen diese nervige Angewohnheit vorzugehen. Ne? Ja. Also ich meine, es wäre sein gutes Recht, es wäre auch ein super tolles eine Art und Weise, mal da ein kleines bisschen das Licht drauf zu werfen, weil es passiert ja nicht so oft.
Mhm.
Aber ja, nee, diesmal ist es ja, ja, die müssen die ihm irgendwie entgegenkommen. Da hätten sie nicht den Fehler machen sollen, ihm dafür extra Bezahlung zu versprechen.
Ja, ja.
Also, was rede ich denn da? Den Fehler.
Den Fehler,
also,
ja.
Bezahlt des Quellens, ne? Davon werdet ihr nicht arm werden.
Das ist schon, ja, ich finde das generell einfach, also seitdem ich das weiß, finde ich das auch einfach unfassbar frech. Du weißt ja, müssen die Leute halt extra Arbeit machen und vor allem sind das ja dann oft auch die aufwendigsten Zeichnungen, diese Coverarts und alles sowas. Ja, und dann kriegst du kein Geld dafür. Das ist doch so, also dass die Leute das überhaupt mit sich machen lassen.
Ich habe keine Ahnung, wie die Denkweise da dann ist, ne? Wenn deine Mangas als Sammelband rauskommen, ist das für dich finanziell auf jeden Fall lukrativer? Für die Serialisierung im Magazin bekommen die ja nur einen Vorschuss, so viel ich das weiß. Und bei dem Sammelband kriegen sie Tantiemen. Und das ist natürlich weitaus besser für sie. Und irgendwie haben die das hingekriegt, dass das als ein notwendiges Opfer irgendwie angesehen wird, um seine Tantiemen dann aus seinen Sammelbändern zu bekommen. Aber super geil ist es natürlich nicht. Überhaupt nicht.
Ja. Was auch, auch nicht unbedingt so geil ist, die Webseite von dem Studio Cloud Hearts, die zuletzt an Whisper Me a Love Song gearbeitet haben, existiert auf einmal nicht mehr. Ja, in dem japanischen Media News Network ist das wohl aufgefallen, dass die Webseite seit letztem Mittwoch, also seit dem 23., nicht mehr aufrufbar ist, mindestens. Ich habe nur noch gesehen in den Kommentaren zu dem Anime News Network Artikel, dass da jemand bei dem japanischen Domain Service da irgendwie nachgeguckt hat, seit wann die Domain im Prinzip suspended ist. Und da steht, dass es wohl schon seit dem 1. August sogar der Fall sein soll, dass die Webseite nicht mehr erreichbar ist.
Oh, wow, okay.
Und das ist in der Regel kein gutes Zeichen. Vor allem, weil uns auch immer noch die letzten zwei Episoden von Whisper Me a Love Song ja fehlen. Die sind ja verschoben worden. Existiert das Studio jetzt gerade überhaupt aktuell noch?
Ja, ich denke mal, es ist was anderes. Ich habe keine Ahnung, ob ich da recht lege, aber wenn eine Webseite ausgeht, dann ist das meistens, weil da sich keiner drum gekümmert hat, ne? Also normalerweise ist so eine Webseite für ein Jahr zumindest vorbezahlt. Oder natürlich, außer du hast so ein monatliches Ding, wo du so einen Webseitenbetreiber bezahlst. Aber normalerweise, ich weiß es nicht. Vielleicht sind die so dermaßen durcheinander bei denen in der Produktion, dass sich da keiner drum gekümmert hat. So von vornherein nicht, weil es egal ist. Aber ich weiß es nicht. Das ist alles Spekulation.
Ja, und ein unbedingt gutes Licht wirft es auf jeden Fall nicht. Mal sehen, ob wir diese letzten zwei Episoden noch bekommen. Aber hey, ein besseres Licht gibt's für Tetsuya Chiba, den Mangaka von Ashita no Joe. Der ist jetzt als erster Mangaka mit dem japanischen Orden der Kultur ausgezeichnet worden. Ja. Glückwunsch.
Nice. Meine Güte.
Jetzt sind wir auch irgendwie Mangaka halt dafür zugelassen. Also er ist auch schon 2022 wohl nominiert gewesen und hat es halt dieses Jahr bekommen. Und gerade als Vorstehender der japanischen Cartoonist Association ist das eine ehrvolle Sache. Und ich meine auch definitiv mit einer der wichtigsten Mangaka auch mit Ashita no Joe, vor allem wenn es halt wirklich so um, ja, auch eben für um Manga mit einer erwachsenen Erzählebene im Prinzip geht.
Ja, das ist der Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass der so früh angefangen hat. Der hat 1956 als Manga-Zeichner sich zuerst verkauft.
Einer das seiner ersten Manga ist tatsächlich ein Girls Love-Manga.
Wow, massiv der Zeit voraus. Ne?
Ja. Also coole Sache halt. Mehr können wir dazu auch nicht sagen. Mal sehen, wer dann die nächsten Jahre noch so als Mangaka oder so dazukommt. Dann, wie ich am Anfang ja schon gesagt hatte, Crunchyroll auch wieder dabei, müsste bauen. Und zwar hat sich ein Synchronsprecher und Synchronbuchautor via Twitter gemeldet namens David Walt, der meinte, ey, falls ihr mir irgendwas die letzten 5 Jahre über Funimation oder Crunchyroll habt zukommen lassen, ich entschuldige mich, ich hab's nicht bekommen. Und schreibt dann zusätzlich noch, dass er einen Tag vorher herausgefunden hat, dass ihm Crunchyroll nie irgendwelche Fanmails hat zukommen lassen, weil es einfach zufällig das Zeug, was er hätte bekommen soll, hat ihn ein Fan ein Bild von geschickt, wo der Fan halt meinte, hey, das hat mich dir geschickt, ist das schon angekommen? Und am nächsten Tag hat er dann in Crunchyroll Studio gesehen, dass es auf einem Company Giveaway Table lag, das Zeug.
Okay, wow. Das ist meine Fresse.
Das ist ziemlich yikes. Crunchyroll hat anscheinend seine private Mail geöffnet, die Briefe weggeworfen und die ganzen Fanartikel und sowas, die mit dabei lagen, halt einfach an die Belegschaft verschenkt.
Also tatsächlich, ich muss sagen, dass sie seine private Briefe öffnen, weil es da hinkommt an die Dings. Da, wenn das mit ihm abgesprochen ist und das klar geht, dann ist das in Ordnung als eine Art von Sicherheitsding, ne?
Mhm.
Wenn die es mit ihm sagen, könnt ihr für mich das erledigen? Ich möchte nicht unbedingt irgendwas zu Gesicht bekommen, was ich nicht sehen möchte, ne?
Mhm.
Weil klar, Fantum kann auch scheiße sein. Aber dass das offensichtlich er nicht wusste, ne? Und dass dann irgendwie das verteilt wurde, weil er es doch nicht braucht, wenn die das so meinen, das ist ein bisschen.
Das ist halt das wirklich ist, schon arg. Also, das. Er wird ja wahrscheinlich sogar mehrfach ja an diesem Tisch, auch an diesem Giveaway-Table vorbeigelaufen sein. Und wahrscheinlich lag da halt öfters einfach, und er hat es halt nie gewusst, sein Zeug drauf.
Mhm.
Also, ich meine, er schreibt es auch selber, ne? Die Kollegschaft ist jetzt nicht, sollte man jetzt nicht beschuldigen. Die wussten das ja wahrscheinlich einfach auch nicht.
Ah, oh, meine Güte, das ist ein dämlicher Unsinn. Mann, nee, ich meinte gerade, ich lese eine Niji-Sanji-Nachricht.
das ist wirklich hart. Ich weiß auch nicht. Also das verstehe ich halt einfach nicht. Also da musste man ja bei Crunchyroll so halt wirklich gedacht haben. Ja, scheiß drauf, ob der das jetzt bekommt oder nicht. Also, wow. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Also, wenn es halt irgendwie nicht mit ihm abgesprochen war oder so, dass sie halt seine Briefe öffnen dürfen, dann ist das ja eigentlich sogar eine Straftat. Wo er ja gegen vorgehen könnte. Crunchyroll hat sich dazu gegenüber Anime News Network auch schon geäußert und meinte, die schauen halt mal rein, was passiert ist.
Ja.
Schön. Das Typische halt. Würde ich halt auch gern wissen, was da passiert ist.
Ja, also sie sagen ja, dass sie das nicht absichtlich tun, generell. Und dass immer alle Fanmail direkt zu dem Künstler geschickt werden soll, ne? Und zu dem Management, also zu dem Manager des Künstlers. Ja, wer weiß, ob da irgendjemand in Crunchyroll einfach gesagt hat, die Arbeit machen wir nicht, ne? Dass das so ein Ding ist von wegen, wir müssen kürzen, wir haben keine Zeit und irgendjemand schmeißt halt die Briefe weg. Das passiert ja auch bei der japanischen Post öfters mal, ne? Dass du Leute hast, die völlig überfordert sind mit ihrem Job und dann irgendwie aus purer Panik die Briefe.
Das passiert ja nicht nur bei der japanischen Post, das passiert ja generell international bei der Post einfach.
Ja, ja. Und ich frage mich, ob das so eine Situation da ist, dass einfach einer da nicht mit klarkam oder ob das einfach Vernachlässigung ist von ihren Pflichten. Das wäre natürlich behämmerter.
Ja. Ah, dann haben wir auch noch die Geschichte. Der Mangaka Ai oder die Mangaka, eins von beidem, hat sich dazu geäußert, dass sie in den letzten sechs Jahren keine Royalties bekommen hat zu ihrer Anime-Adaption von Million Doll. Da hat sie halt den ursprünglichen Manga zugemacht. Eine Anime-Adaption gab es dann 2015, auch mit 12 Episoden. Habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört, muss ich an der Stelle mal sagen. Aber sie meinte halt, dass sie von 2018 bis Juli 2024 keinerlei Royalties oder so bekommen hat. Also das heißt, Blu-ray und CD-Sales, Streaming-Revenue, ist alles nicht bei ihr angekommen. Danach hat sie sich mal bei den Editoren von Gunma, die mit die Rechteinhaber von dem Franchise sind, gemeldet. Und die haben ihr dann aber auch das Geld geschickt und sich halt entschuldigt.
Wow.
Wie das halt sechs Jahre lang einfach anscheinend auch niemandem aufgefallen ist.
Oh, Bürokratie, kaputte Bürokratie, ne? Wenn mir fällt jetzt das Wort nicht ein.
Ich weiß halt leider auch nicht, auf was du hinaus willst.
das Buch, genau, die Buchhaltung, die eigene Buchhaltung vergeigt ist, dann musst du dir auch Sorgen machen wegen dem Staat und Steuern, ne? Ich meine, teilweise hast du lange Zeiten, wo du Zeit hast, um was abzugeben. Mhm. Ne? In Deutschland kann das auch so irgendwie bis 5 Jahre gehen, aber ja, das ist unschön.
Ja, ich meine, es ist ja jetzt zumindest anscheinend gut ausgegangen. Sie meinte auch, es ist jetzt ne, no hard feelings und so. Alle sind jetzt wieder zufrieden. Und sie möchte jetzt auch gerne den Anime wieder mehr promoten. Vielleicht plant sie irgendwie ne, mehr für das Manga wieder zu machen oder so. Und hat deswegen auch wieder irgendwie Interesse an dem Anime gehabt oder sowas.
Mhm.
Ja. Am Ende ist es zumindest ja noch gut ausgegangen, aber es ist schon auch da wieder ein bisschen heikel, einfach mal für 6 Jahre im Prinzip kein Geld für seine Arbeit bekommen zu haben. Und auch teilweise Jahre und Monate lang haben die Leute kein Geld bekommen, die als Subcontractor für Cover Corporation gearbeitet haben, also für die Mutterfirma hinter Hololive. Und sind deswegen jetzt auch abgemahnt worden von der Japan Fair Trade Commission.
Oh, wow.
Die halt meinte, ihr habt 243 Revisionen von VTuber-Videos ohne Kompensation, nicht kompensiert.
Mhm.
Ja.
Puh, jetzt kapiere ich das. Also Nachbesserungen,
genau,
Nachbesserungen haben sie nicht bezahlt,
genau,
sondern einfach gesagt, ja, das macht ihr. Es steht zwar nicht im Originalvertrag drin, aber was erwarten wir, dass ihr das macht?
Richtig. Und das in 243 Fällen. das ist schon nicht wenig.
Nee.
Ja, also das scheint generell irgendwie ein Fall innerhalb von Cover gewesen zu sein, dass sie, so behauptet es dann auch die Japan Fair Trade Commission, oft diese Revisionen halt zum einen nicht bezahlt worden sind und zum anderen es auch oft überhaupt dazu kam, weil die Anforderungen oft sehr vage formuliert worden sind. Also, ne, das Cover halt meinte, ey, designt mir halt mal bitte so das so ungefähr. Hm. Und dann macht der Artist das halt so ungefähr und dann ist Cover so, ja, das ist aber nicht das ungefähr, was ich meinte, sondern macht das mal ungefähr ein bisschen anders.
Ja, oh Mann, das ist einfach kein guter Umgang mit den Künstlern.
Ja.
Das ist nicht einfach nur ein fauler Apfel oder so. Bei so viel Fällen, dann ist das ein faules System gewesen.
Genau. Oft wurden die eigentlichen Bezahlungen, die überhaupt erst stattfinden sollten, also die Revisionen wurden ja nicht bezahlt, aber die überhaupt eigentlichen Bezahlungen für die Arbeit sind auch teilweise halt bis zu fast 1,5 Jahre später passiert und beliefen sich dann insgesamt auf 1,15 Millionen Yen für zumindest 29 Businesspartner. Und insgesamt sind wohl 23 Businesses und 19 Freelancer gefragt worden für diese Arbeit. Hm. Das heißt, so ungefähr die Hälfte von der Arbeit hat so halt knapp über 1 Million Yen gekostet. Und ja, also schon ärgerlich. Viel anscheinend mein Cover dann selbst hat irgendwie damit zu tun. Also vor allem haben diese Revisionen viel zu tun gehabt mit den Live-2D-Modellen und den 3D-Modellen von den Figuren. Und sie entschuldigen es auch selbst mit, ja, wir haben halt rapide ausgebaut ab 2022 und waren dann halt etwas überfordert.
Ja, aber das zieht nicht so sehr, wenn man euren Erfolg ansieht. Dann müsst ihr da nicht die Künstler auspressen, weil es sonst nicht gegangen wäre. Das könnt ihr mir nicht erzählen.
Ja, ich meine, ehrlicherweise 1,15 Millionen Yen für die ganze Arbeit klingt doch ehrlich gesagt nicht nach so viel insgesamt.
Was hier, das sind 7.500 Dollar,
ja.
Geteilt durch 30 Leute.
Ja.
Ja, okay, es ist im Endeffekt nur Nachzahlungen, aber sind halt nicht gemacht worden. Das sind halt immer trotzdem ist immer noch so ein paar Stunden Arbeit, ne?
Mhm.
Überall ein kleines bisschen gemogelt, ne?
Ja, mittlerweile soll es zumindest alles nachgeholt worden sein innerhalb dieses Jahres. Von daher wenigstens. Vor allem sind diese, die Untersuchung von der Japan Fair Trade Commission jetzt halt stattgefunden, weil ja ab 1. November in Japan, also ab heute, wo ihr das hören könnt, ein neuer Gesetz in Kraft tritt, der Freelance Act, der halt Freelance-Workern, also das Businesses ganz klar angeben sollen, wofür sie Freelancer und ganz klar die Arbeit vor allem definieren sollen, für die sie Freelancer anheuern, damit eben sowas wie diese ganzen Revisionen nicht passiert.
Ja, das ist interessant, weil in der Anime-Industrie ist es ja auch ein Fall, dass sehr viel immer wieder nachgebessert werden muss. Das ist eigentlich ein normaler Standard, ne? Der Zeichner bringt es zum Regisseur oder Animationsregisseur, der das alles überwacht und der sagt, ne, da muss ein bisschen besser und da muss ein bisschen besser und da passt es noch nicht ganz so, ne? Das ist eigentlich 0815. Oh, ob das irgendwelche Auswirkungen auf die Anime, auf die Art und Weise, wie man Anime produziert haben wird, das wäre mal spannend zu sehen.
Ich meine, das ist ja auch, glaube ich, der gleiche Akt, der jetzt dafür sorgt, dass alle Freelancer zum Beispiel mit Klarnamen auftreten müssen, wenn ich mich recht entsinne. Wo ja auch schon einige sich drüber beschwert haben und der die Steuern auch verändert.
Ja. Also zum Negativen auch sein könnte.
Der halt vor allem dafür sorgt, dass halt die Freelancer mehr Steuern zahlen müssen, was ziemlich scheiße ist. Das könnte also jetzt ab 1. November, wir werden sehen, einen ordentlichen Ripple-Effekt haben durch die Industrie.
Ja, ich hoffe, dass wir relativ schnell dazu auch irgendwelche Geschichten bekommen. Ich verzehre mich nicht nach Drama, aber es wäre schön, wenn es nicht wieder jahrelang unter den Tisch gekehrt wird, das irgendwie am Oberkochen ist, das Problem. Ne?
Ach ja, wir wollen den Podcast auch nicht überkochen. Das heißt, es ist soweit, wir kommen jetzt zur Monatsvorschau, wir ziehen es jetzt durch. Knallhart!
Jo, ich habe ganz vergessen, dass wir ein Anime-Podcast sind, so viele Nebenthemen haben wir gehabt.
Dann kommen wir einmal zur Anime-Monatsvorschau zuerst. Es ist relativ viel Anime auch diesmal, hatte ich das Gefühl. Halt ganz, ganz viel Crunchyroll auch diesmal. Am 8. geht's los. Am 8.11. haben wir einmal von Crunchyroll die zweite Staffel von Yashahime. Die Abenteuer der Kinder der Hauptfiguren aus Rumiko Takahashis Klassiker Inuyasha gehen in die zweite Runde.
Ach jo, das habe ich ganz vergessen, das Ding.
Wir haben auch am 8. bei Crunchyroll Rent-A-Girlfriend Staffel 3. Loser sucht immer noch eine Freundin.
Das geht auch ewig weiter.
Wir haben ebenfalls am 8. 86. Die beste Antikriegs-Anime-Serie endlich auf Disc. Die blauäugige, weißhaarige Herrenrasse hat die Macht über das Imperium gewonnen und schickt jeden, der nicht zu ihnen gehört, an die Front gegen eine wild gewordene KI.
Yo.
Ist ein wirklich, wirklich fantastischer Anime. Ich kann ihn nur sehr dolle empfehlen. Der halt vor allem einfach wirklich sehr cleveres und gut geschriebenes politisches Kommentar auf Krieg abgibt und auf Rassismus. Ja, lohnt sich. Dann haben wir auch noch bei Crunchyroll am 8. Sweet Reincarnation, wenn du als Konditor geisekai wirst.
Ach ja, ich kann mich erinnern. Der tut die ganze adlige Charge da mit Süßigkeiten bestechen.
Ja. Und am 8. haben wir auch noch einmal jetzt bei Hardball Films Redline, eine Neuauflage des rasanten Space-Rennen-Anime von Meisterregisseur Takeshi Koike.
Ja, cool.
Yo. Dann haben wir einmal einen großen Sprung. Es geht zum 22.11. Einmal haben wir Neues bei Peppermint, zum Beispiel Ragnar Crimson, die Drachenjäger als edgy Anime.
Ja, stimmt. Da war was.
Dann haben wir noch Sword Art Online, The Movie, Progressive, Scherzo of Deep Night. Der zweite SAO-Progressive-Film, wo die Geschichte neu aufgelegt aus Asnas Perspektive erzählt wird.
Ja.
Wir haben auch weitere neue Crunchyroll-Releases nochmal am 22. Einmal Ranking of Kings, The Treasure Chest of Courage, was zur Hälfte ein Spin-Off, zur Hälfte ein Sequel, zu Witch Studios Hit Ranking of Kings ist.
Jo.
Dann haben wir noch Skeleton Knight in Another World bei Crunchyroll. Wenn du als dein eigens erstellter Skelettritter in ein Fantasy-MMO-RPG geisekai'd wirst.
Ja, der war ganz lustig. Schade nur, dass er nicht lang durchgehalten hat. Das Ende war dann ein bisschen langweilig.
Das war ja das, was dieses Metal-Opening von so einem YouTuber hatte, ne?
Das war der beste Teil von dem Gerät.
Dann haben wir noch Tomo-chan is a girl by Crunchyroll. Sie ist in ihren Kindheitsfreund verliebt, aber aufgrund ihrer sehr tomboyischen Art wird sie von diesem gar nicht als Mädchen wahrgenommen. Sie versucht sich femininer zu zeigen, aber passt das so wirklich zu ihr? Eine Rom-Com, die überraschend clever mit Geschlechterstereotypen spielt.
Ja, das war ein kleines Highlight, war das.
Ja, das war wirklich ein toller Anime. Und dann haben wir auch noch Trigun Stampede, das Reimagining von Trigun von Studio Orange mit Charakterdesign vom Sohn des Final Fantasy Charakterdesigners Yoshitake Amano.
Oh Mann. Inhaltlich deutlich schwächer als die Original-Trigun-Serie, aber es sieht so gut aus.
Ich liebe das Charakterdesign einfach nach wie vor. Also der neue Vash sieht halt schon ziemlich cool aus.
Ja.
Muss das immer noch sehen, aber jetzt kommt ja demnächst die zweite Staffel und dann gucke ich mir das einmal komplett an. Und dann haben wir noch zum Schluss am 29.11. Sword of the Stranger bei Polyband Anime, eine Neuauflage von Studio Bones Samurai Meisterwerk.
Jo, da gucken sie immer noch alle hin, wenn sie an Action-Anime denken.
Ja, dann kommen wir zu den Manga. Und das fängt an am 7. mit Manga-Kult. Einmal haben wir Mobile Suit Gundam The Origin. Die originale Gundam-Geschichte in Manga-Form erweitert um die Vorgeschichte und weitere Details, geschrieben und gezeichnet von Gundam-Veteran Yoshikazu Yasuhiko.
Wow, ja, das ist eine große, lange Geschichte. Es kommt auch hier in Doppelpackung raus, gell?
Ja. In großen Dingern. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das werde ich mir holen. Weil ich das auch gerne halt mal sehen wollen würde. Die Anime-Adaption von The Origin adaptiert ja leider nur die ganze Vorgeschichte.
Ja.
Da interessiert mich halt auch der ganze Rest, der da noch mitkommt mit The Origin.
Hm.
Dann haben wir auch noch am 7.11. Record of Ragnarok beim Manga-Kult. Die Götter haben sich entschieden, die Menschheit auszulöschen, doch sie bekommen eine letzte Chance, ein Turnier von 13 Auserwählten gegen 13 Götter.
Monkens, ja. Aus Netflix.
Genau. Dann haben wir noch neue Crunchyroll-Manga-Releases am 8.11. Einmal mit Santa. Die Reinkarnation Santa Claus steckt im Körper eines 14-Jährigen, der sich mit rotem Mantel im Schlepptau in Muskel-Santa verwandeln kann und seine Superkräfte nutzen soll, um ein verschwundenes Mädchen zu finden. Von Beastars-Mangaka Paru Itagaki.
Wie Shazam, aber mit Santa Claus, oder?
So ist ja, so ein bisschen. Und auch noch bei Crunchyroll am 8., Yumiochi Dreaming of Falling for You. Er führt ein langweiliges Leben als Office-Arbeiter, bis er eines Tages einen Manga bekommt, der ihm irgendwie die Fähigkeit gibt, in seinen Träumen in die Vergangenheit zurückzureisen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das beides zusammenhängt, aber das kann man beim Lesen bestimmt irgendwie herausfinden.
Also in seinen Träumen, nicht in der Wirklichkeit, oder?
Seinen Träumen scheinbar.
Ja. Mal sehen, was da passiert.
Dann am 11. haben wir einen Neustart bei Ultraverse, einmal mit Estelle und der geheime Sohn des Kaisers. Erst wird sie verstoßen und 6 Jahre später vom Kaiser wieder in den Palast gepfiffen, an ihrer Seite das Erzeugnis der ehemaligen Liebschaften der beides, was Estelle jedoch zu verbergen versucht.
Ui, ja. Drama.
Also wieder Drama am Hofe.
Ja.
Dann haben wir noch Blade and Bastard, die Light Novel, das Light Novel Original, geschrieben von Autor von Goblin Slayer mit Zeichnung vom Zeichner von Overlord, kommt eine düstere Dungeon-Erkundung über einen zum Zombie gewordenen Mann, der Leichen aus dem Dungeon an die Oberfläche bringt und die letzte Überlebende einer massakrierten Erkundungstruppe.
Ja, mehr dunkle Fantasy.
Genau, ist ja jetzt auch, haben wir glaube ich auch letztens oder vorletztens im Podcast gehabt, eine Anime-Adaption zu angekündigt. Dann haben wir noch, ebenfalls am 11. bei Ultraverse, Seine Hoheit, der Katzenprinz. Sie ist eine schüchterne Hexe, die abseits der Zivilisation einen kleinen Laden betreibt, wie auch immer man damit Geld verdient. Plötzlich bekommt sie eine Einladung zum königlichen Ball, was sie natürlich nicht ablehnen kann, aber da sie sich vor Scham im Gartenhaus versteckt, umgeben von Katzen. Einer davon ist der Prinz.
Meine Güte, das schreit so nach Shoujo, meine Güte.
Ja. Wir bleiben am 11., wir gehen zu Paper Toons, da haben wir dann einmal Der Pakt der Ewigkeit. Ian glaubt sich als Monster verflucht und wird von einem Priester in die Obhut genommen, für den er heimlich Aufträge erledigt, bis ein Mann mit dem gleichen Fluch in der Kirche auftaucht und meint, das sei gar kein Fluch, sondern eine besondere Form der Magie, was Ians Leben völlig auf den Kopf stellt. Ja, also irgendwie wieder so ein Ding aus Korea und hier geht's halt um jemanden, der irgendwie verraten worden ist von der Kirche. Auch die Koreaner, genauso wie die Japaner. Eins vereint sie, den Hass für die Kirche.
Naja, den Hass. Irgendwie hat es schon immer noch so eine komische Fantasy-Coolheit, ne? Also deswegen wird halt auch drüber geschrieben.
Ja. Dann haben wir noch am 11. auch bei Paper Toons Lady Iris, nur der Tod kann mich erlösen. Vor Depression begeht sie Selbstmord, nur um als Bösewichtin in einem Fantasy-Roman wiedererwacht zu werden. Leider ist ihr neues Leben nur noch schlimmer und sie versucht erneut, sich das Leben zu nehmen. Doch jedes Mal geht es schief, als würde sie der Roman davon abhalten wollen. Das klingt eigentlich ziemlich düster.
Ja, wirklich. Otome Isekai auf richtig dunkel.
Ja. Dann einen Tag später, am 12. haben wir bei Egmont Manga zwei Neustarts, einmal Unzähmbarer Zono. Mobber und Gemobbter entwickeln während einem Schlagabtausch erotische Gefühle füreinander. Man kennt's.
Jo.
Und dann auch noch White Liar, Boys Love zwischen einem betrübten Friseur und chronisch lügendem Schauspieler.
Ja. Okay.
Am 13., einen weiteren Tag später, haben wir dann bei Tokyo Pop ein paar Neustarts. Einmal Anne mit den roten Haaren, Manga-Adaption des kanadischen Bauernhof-Klassikers von der Mangaka von Lady Georgie.
Hui, okay.
Sind auch beides so, ja, Urgesteine, auch im deutschen Fernsehen.
Ja, ja.
Anne mit den roten Haaren lief definitiv auch bei uns. Das ist ja die Manga-Adaption, ist ja hier von hier auch unserem Ghibli-Urgestein. Also nicht Miyazaki, sondern von
Takahata.
Genau, von Takahata.
Ja, das ist World Masterpiece Theater Kram gewesen, ne?
Ja, ja. Und Lady Georgie hatte ja auch eine Anime-Adaption bekommen, die lief auch bei uns. Ja, also könnte durchaus interessant sein, da eine Manga-Adaption davon zu sehen.
Yes.
Dann haben wir noch am 13. Killers in Love, auch bei Tokyo Pop. Auch auf der Uni ist Ryoto entgegen seiner Erwartungen eher ein Loser, bis plötzlich eine junge Frau ihn darum bittet, ihren Freund zu spielen, um einen Stalker loszuwerden.
Hm, okay.
Dann haben wir noch am 13. bei Tokyo Pop The Fallen Alpha. Da verrät's der Titel schon, es ist eine Omegaverse-Story und hier geht's um eine, wo Alpha auf Alpha trifft.
Jo, der arabische Prinz, oh mein Gott.
Dann haben wir noch am 13. The Wizard, wenn Worte töten. Eine Light Novel aus China über einen Jungen, der eingebuchtet wird, weil er zahlreiche Verwandte binnen einer Nacht getötet haben soll. Jahre später geschieht ein weiterer mysteriöser Mordfall und der Ermittler von damals holt den Jungen zur Hilfe, weil der nämlich ein Zauberer ist.
Oh, okay. Magie-Krimi.
Ja. Am 19. haben wir einen Neustart bei Panini. Omega ist nicht gleich Idol. Das ist auch wieder ein Omega-Verse-Anime. Da geht es darum, dass ein Omega Idol werden will und seine Omega-Haftigkeit vor den anderen Idols verstecken muss, weil das sind halt alles Alphas.
Meine Güte, ist irgendwie schon lustig, das Universum.
ja. Dann haben wir am 26. die ganzen Releases vom Carlsen Verlag. Wir fangen an mit Hayabusa. Der Mähmann, der Prinz und der lügende Dämon. Boys Love zwischen Prinz der Meerjungmänner, seinem Oktopuskumpel und einem menschlichen Prinzen. dann haben wir noch bei Hayabusa I Can't Stand Another Night Alone. Eine Boys Love-Geschichte in den 1950ern zwischen einem traumatisierten japanischen Kriegsveteranen und einem amerikanischen Soldaten.
Okay. Wir werden Avantgarde hier, huh? ja.
Wir haben einen Neustart über Sea Lions, und zwar Lady Devil. Als Herzogstochter verliebt sie sich in ihren Zwillingsbruder und wird zur Strafe von ihrem Vater zuerst weggesperrt und später zwangsverheiratet. Schließlich wünscht sie beim Teufel nach Freiheit und dieser verwandelt ihren geliebten Bruder in einen Dämon.
Hat nichts mit Freiheit zu tun, aber ja, ich meine, wenn du den Teufel anfrägst, dann naja.
Ja, dann kommt nichts Gutes bei raus.
Nee.
Und dann noch bei Carlsen Manga selbst haben wir einmal Ginka und Glühna. Das liegt für den Shonen Jump. Märchenhaftes Abenteuer mit einem einsamen Mädchen und ihrem Schneemann als Hauptfiguren.
Ja, cool. Ja. Ich hatte zuerst gedacht, das ist irgendwie ein deutscher Manga wegen dem Titel, aber nee,
ja,
das ist vom Japaner.
Ja, Glühna.
Hm.
Das klingt so, als hätte es halt irgendwas mit Glühwein oder so zu tun oder so. Das ist so mein erster Gedanke.
Hm.
Ja. Dann haben wir noch am 26. No Longer Human, der entfremdete Mensch. Und zwar ist es eine Manga-Adaption von Osamu Dazais deprimierenden Klassiker, der bei uns hierzulande gezeichnet heißt Und das umgesetzt vom Horrormeister Junji Ito.
Boah, in einer Mammut-Monster-Ausgabe, 600 Seiten, heieiei.
Aber das könnte schon ziemlich interessant sein. Also ja. Ito, zu sehen, wie Ito das umsetzt. Ich meine, ich mag ja auch den Originalroman ganz gerne. Der ist halt sehr hart deprimierend. Ja. Also, ja. Und dann haben wir noch mal was, um noch einmal den Spirit zu liften, wie man im Englischen so schön sagt. Am 26. bei Carlsen, nämlich Oren High School Host Club Pearls. Und wie die anderen Pearls Re-Releases ist das eine 2-in-1-Neuauflage des Shoujo-Klassikers über ein Mädchen, was sich als Junge verkleidet in einer Schule für Hosts reinschmuggelt.
Meine Güte, ich habe damals die Serie gesehen, aber ich habe das nie weiterverfolgt mit dem Manga. Er war nicht abgeschlossen, wo ich die Serie gesehen habe. Das sollte ich vielleicht irgendwann mal nachholen.
Ja, jetzt ist er abgeschlossen? Ich guck mal kurz.
Ja, ja, 2010 ist er zu Ende gegangen.
Okay, manchmal bin ich mir bei diesen Urstein-Shoujo-Dingern nicht ganz sicher, weil ich mein Skip-Beat läuft auch immer noch.
Ja.
Also ja, wieder einiges Interessantes dabei diesen Monat. Das ist aber durch. Soweit.
Yes.
Das sind die Releases für den November. Das waren die News für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es einmal jeden Mittwoch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan und jeden zweiten Mittwoch gibt's Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und oder gelesen haben. Wir sind dann raus. Schönen Tag noch. Tschüss.
Ciao.